Guten Morgen miteinander. Ja, zu meiner Person, ich habe es gesagt, ich bin in Soizach zu Hause, das ist eigentlich gerade bei Winterthur nur schöner als Winterthur. Bin verheiratet, vier Kinder und seit gut einem Jahr bin ich Großvater. Das ist etwas so Wunderschönes, wenn man das mal erleben darf. Und mittlerweile sind noch zwei weitere Enkelkinder unterwegs. Ja, ich habe euch heute Morgen nur einen einzigen Vers mitgebracht, den ich gerne auslegen möchte. Einen Vers, das ist vielleicht für die einen unter uns eine gute Botschaft. Die schlechte Nachricht wäre dann die, für die Auslegung dieses einen Verses muss ich ein ganzes Kapitel mit 25 Versen auslegen oder zumindest berücksichtigen. Aber ich kann euch versichern, wir schaffen das heute Morgen noch. Also zuerst zu dem einen Vers. Jetzt schauen wir, ob die Technik funktioniert mittlerweile wieder. Super. Steht in 1. Samuel 26, Vers 23. Und der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Wir haben es hier mit einem Versprechen Gottes zu tun, dass Gott alle belohnt, die gerecht handeln und die treu sind. Also wenn Gott so an uns handelt, wenn also Gott auf Gerechtigkeit und Treue eine Belohnung aussetzt, dann zeigt uns das, dass Gerechtigkeit und Treue in unserem Leben bei Gott von höchstem Wert sind. Für Gott ist das so wichtig. Er belohnt uns. Ich musste mich da fragen, welchen Stellenwert geben wir der Gerechtigkeit und der Treue in unserem Leben? Oder welchen Platz haben Gerechtigkeit und Treue im Leben der Gemeinde? Was wir sehen müssen, wenn unter uns Gerechtigkeit und Treue Raum finden, wirksam sind, dann ist Gott unter uns als der Schenkende und Handelnde wirksam. Wenn es uns ein Anliegen ist, dass Gott unter uns wirken kann, dann müssen wir uns da letztlich fragen, was heißt denn das, gerecht handeln und treu sein, wenn das ja Gott unter uns wirken möchte? Um darauf eine Antwort zu bekommen, müssen wir jetzt das ganze Kapitel miteinander anschauen. Kapitel 26. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen und diese Geschichte miteinander lesen bzw. hören. Ich darf Johannes bitten, der uns dieses Kapitel vorlesen wird. Weil es so lange ist, setze ich mich nochmals hin. Ist es okay? Ja. Gut.
Also, ich lese 1. Samuel 26. Boten kamen aus Sif zu Saul nach Giba und berichteten ihm, David versteckt sich auf dem Hügel Hachila, von dem aus man über Jechimon blickt. Da machte sich Saul mit 3000 der besten Männer Israels auf den Weg in die Wüste Sif, um David dort aufzuspüren. Er schlug entlang der Straße beim Hügel Hachila bei Jechimon, wo David sich in der Wüste versteckte, sein Lager auf. Aber David erfuhr, dass Saul ihn in der Wüste suchte und schickte Kundschafter aus, die ihm bestätigten, dass Saul tatsächlich da war. Da schlich David sich an das Lager Sauls heran. Er sah, wo Saul und seine Heeresführer Abner, der Sohn Ners, schliefen. Die Krieger hatten sich in einem großen Kreis niedergelassen und in der Mitte lag Saul. Kommt einer von euch mit, wenn ich in das Lager zu Saul schleiche? Fragte David den Hittiter Achimelech und Abishai, den Sohn Zeruias und Bruder Jaobs. Ich gehe mit dir, antwortete Abishai. Also gingen David und Abishai nachts ins Lager hinein und fanden Saul schlafend in der Mitte des Lagers liegend, den Speer neben seinen Kopf in den Boden gesteckt. Abner und die Krieger lagen um ihn herum. »Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert«, flüsterte Abishai David zu. »Lass mich ihn mit diesem Speer durchbohren. Ich spieße ihn an den Boden.« Ein einziger Stoß genügt. Ich werde nicht ein zweites Mal zustoßen müssen. Nein, sagte David zu Abishai, töte ihn nicht, denn wer kann ungestraft bleiben, wenn er den Gesalbten des Herrn angreift? So wahr der Herr lebt, eines Tages wird er Sauls Leben beenden. Entweder er stirbt eines natürlichen Todes oder er wird in der Schlacht fallen. Aber der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalbten etwas anzutun. Doch nimm jetzt den Speer dort neben seinen Kopf und den Wasserkrug und dann weg von hier. David nahm den Speer und den Wasserkrug neben Sauls Kopf an sich. Dann entkam er und Abishai, ohne von jemand gesehen zu werden und ohne auch nur jemanden aufzuwecken, denn der Herr hatte Sauls Männer in einen tiefen Schlaf fallen lassen. David kletterte den Berg jenseits des Lagers hinauf, bis er sich in sichere Entfernung fand. Von dort auf rief er zu Abner, dem Sohn Ners, und den Krieger hinunter. »Wach auf, Abner! Wer bist du, dass du es wagst, zum König herüberzuschreien?« fragte Abner. »Du bist doch ein Mann, nicht wahr, Abner?« höhnte David. »Wo in ganz Israel gibt es einen, der so ist wie du?« »Warum hast du deinen Herrn, den König, nicht bewacht, als jemand aus dem Volk kam, um ihn zu töten? Das war wirklich nicht gut. So wahr der Herr lebt, ihr alle habt den Tod verdient, weil ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht beschützt habt. Sieh dich doch um. Wo ist der Speer des Königs und wo der Wasserkrug, der sich neben seinem Kopf befand?« Saul erkannte Davids Stimme und rief, »Bist du es, mein Sohn David?« David antwortete, »Ja, mein Herr und König.« »Warum verfolgst du mich? Was habe ich getan? Worin besteht mein Verbrechen?« »Doch nun hör mich an, mein Herr und König. Wenn der Herr dich gegen mich aufgehetzt hat, dann lass ihn mein Opfer annehmen. Waren es aber Menschen, dann sollen sie vom Herrn verflucht sein. Sie haben mich aus meiner Heimat vertrieben, sodass ich nicht mehr unter dem Volk des Herrn leben kann und wollen, dass ich andere Götter dienen. Muss ich denn auf fremdem Boden sterben, fern der Gegenwart des Herrn? Warum ist der König von Israel ausgezogen, einen einzigen Floh wie mich zu suchen? Warum jagt er mich wie ein Rebhuhn in den Bergen?« Da bekannte Saul, »Ich habe gesündigt. Komm zurück nach Hause, mein Sohn. Ich will dir nie mehr etwas Böses antun, denn du hast heute mein Leben hochgeachtet. Ich war ein Narr und habe großes Unrecht begangen.« »Hier ist der Speer des Königs«, antwortete David. »Einer von den jungen Männern soll kommen und ihn holen.« »Der Herr belohnt die, die Gutes tun und treu sind. Der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, aber ich habe den Gesalbten des Herrn nichts angefasst. So wertvoll dein Leben für mich gewesen ist, so wertvoll soll mein Leben in den Augen des Herrn sein. Er helfe mir aus aller Schwierigkeit heraus.« Und Saul sagte zu David, »Gesegnet seist du, mein Sohn David. In allem, was du tust, wirst du erfolgreich sein.« Dann ging David fort und Saul kehrte nach Hause zurück.
Danke, Johannes. Eine spannende Geschichte, die wahrscheinlich den meisten unter uns bekannt ist. Unser Vers über Gerechtigkeit und Treue steht im geschichtlichen Kontext einer Konfliktbewältigung, die von Gott ausgeht. Es handelt sich um einen Konflikt zwischen Gott und Mensch und auch zwischen Mensch und Mensch. Und meine Frage ist, was lernen wir aus dieser Geschichte über die Konfliktbewältigung Gottes? Es sind drei Punkte. Ein erstes. Das Ernüchternde in Konflikten, unsere Beziehung mit Gott ist betroffen. Unsere Beziehung mit Gott ist betroffen. Das Wort Konflikt stammt aus dem lateinischen Confligere, was so viel heißt wie zusammenprallen. Das geschieht, das wissen wir, wenn verschiedene Wahrnehmungen, Meinungen, Überzeugungen, Erwartungen, Absichten, Werte aufeinanderprallen. Konflikte belasten Beziehungen sofort und zerstören sie, die Beziehungen, wenn sie nicht gelöst werden. Das gilt in der zwischenmenschlichen Beziehung wie auch in der Beziehung mit Gott. Das zeigt uns die Davidsgeschichte. Ich repetiere nochmals, Saul, der erste König in Israel, er gestaltete sein Königtum, seine Königsherrschaft zusehends immer weniger in Abhängigkeit und in der Vereinbarkeit mit Gott. Das ist Saul. Zwischen Sauls Handlungen, zwischen Sauls Wegen und Gottes Wille und Gottes Wege prallte es immer mehr aufeinander. Saul geriet durch sein Handeln als König in Konflikt mit Gott. In diesem Konflikt ließ Gott schlussendlich Saul durch den Propheten Samuel wissen, dass er ihn als König nicht mehr gebrauchen kann und ihn darum als König verwirft. Anstelle von Saul berief Gott einen anderen, David, zum König. Und Saul lernte diesen Thronfolger, seinen Thronfolger David, bald einmal kennen und er erkannte auch, dass Gott mit ihm ist und dass er, David, der von Gott gesalbte König ist. Doch Saul konnte das von Gott besiegelte Ende seines Königtums, seiner Königsherrschaft nicht akzeptieren. Er konnte sich nicht unter diesen Entscheid von Gott, unter den Willen von Gott beugen. Und wir sehen hier, zwischen Saul und Gott, da ist etwas auseinandergebrochen. Da ist keine Übereinkunft mehr da. Die Beziehung zu Gott ist auseinandergebrochen. Was Saul seine Gerechtigkeit vor Gott kostete. Die Gerechtigkeit. Und ich komme hier auf die Begriffserklärung Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Bibel, vor allem im Alten Testament, ist ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit vollzieht sich in einer intakten und gelebten Beziehung auf der Basis von Vertrauen und Treue. Ich sage das gleich nochmals. Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zeigt sich, vollzieht sich in einer intakten und gelebten Beziehung auf der Basis von Vertrauen und Treue. Gerechtigkeit ist eigentlich die Gemeinschaftstreue. Darin zeigt sich Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist Auflehnung gegen Gott. Ist Beziehungsbruch mit Gott, was zur Beendigung des Gottesdienstes führt. Gott dienen und Ungerechtigkeit, das schließt sich einander aus. Das geht nicht. Gott dienen heißt, die Gerechtigkeit wirken lassen. Wo Ungerechtigkeit herrscht, ist kein Gottesdienst mehr möglich. Darum musste Gott einen Saul absetzen. Sauls Ungerechtigkeit und Untreue in seiner Beziehung zu Gott führte dann schlussendlich auch zur Ungerechtigkeit und Untreue in der Beziehung zu seinen Mitmenschen. Insbesondere mit David. Anstatt dem David beizustehen und ihm zu helfen, das Königtum ordnungsgemäß zu übernehmen, begann Saul sich gegen David zu stellen. Er begann ihn zu hassen. Er begann sein Leben zu verachten, sein Leben zu verfolgen mit dem Ziel, diesen Mann aus dem Weg zu schaffen, umzubringen, umzulegen. Und der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Die Geschichte von David und Saul lässt uns fragen, wie steht es um die Gerechtigkeit und Treue in unserer Beziehung zu Gott? Ist sie ganz von Vertrauen geprägt? Von Treue? Oder prallen unsere eigenen Vorstellungen und Wege immer wieder auf Gottes Vorstellungen und Wege? Und wie sieht unsere Beziehung mit denen aus, die uns Mühe machen? Die es in unserem Leben schwer machen, die uns gegenüber unfreundlich sind oder vielleicht sogar böse, gemein. Wie sieht unsere Beziehung mit diesen Menschen aus? Das Ernüchternde in unseren Konflikten, unsere Beziehung mit Gott ist betroffen. Wenn sie in der Beziehung mit Gott nicht mehr stimmt, dann gibt es Konflikte. Dann beginnt Ungerechtigkeit und Untreue zu herrschen gegenüber Gott und gegenüber unseren Nächsten. Ein zweites über Konfliktbewältigung Gottes lernen wir das Überraschende in solchen Konflikten. Gott bleibt uns treu in seiner Gerechtigkeit, weil er gerecht ist und weil er treu ist. Unsere Ungerechtigkeit und Untreue Gott gegenüber hebt die Gerechtigkeit von Gott und seine Treue uns gegenüber nicht auf. Eine Erkenntnis, die wir auch wunderbar im Neuen Testament formuliert finden, wenn wir untreu sind. 2. Timotheusbrief. Er, Gott, bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott bleibt treu. Das ist eine gute Botschaft. Gottes Gerechtigkeit und Treue erweist sich gerade darin, dass er alles unternimmt, um in unserem Leben wieder Gerechtigkeit und Treue herzustellen. Dass er alles unternimmt, um den Konflikt zu lösen. Dass er alles unternimmt, damit die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung kommt. Und unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Darin erweist sich Gott gerecht und treu. Er unternimmt alles, damit die Beziehungen unter uns wiederhergestellt werden können. Gott bleibt uns treu. Darum konnte Jesus verkündigen, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Der gute Hirte, er sucht das Verlorene. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Davon zeugt auch die Davidsgeschichte. Wir können uns fragen, ja, warum führt Gott einen David mitten ins feindliche Nachtlager von Saul? Das war eine hochriskante und lebensgefährliche Aktion, die nur von jemandem ausgeführt werden konnte, der lebensmüde war. David fragte, wer kommt mit? Einer hatte den Mut. Der war lebensmüde. Der war hirnsverbrannt. So was machst du nicht. Da kommst du nie wieder zurück. Warum lässt Gott dieses lebensgefährliche Abenteuer nicht nur gelingen, sondern er führte es auch? Wir haben gehört, Gott ließ die Krieger in einen Tiefschlaf fallen. Also die schliefen nicht, weil alle ein bisschen zu viel getrunken haben. Vielleicht haben sie das auch, aber wer das weiß, wer zu viel mal trinkt, der schläft nicht gut. Also, das ist meine Erfahrung. Gott ließ den Tiefschlaf kommen. Gott führte das. Gott stand hinter dieser Aktion. Da ist Gott am Wirken. Warum macht das Gott? Es gibt nur eine Antwort. Gott ringt um die Seele von Saul. Gott hat ihn als König verworfen, ja. Weil Ungerechtigkeit und Gottesdienst schließt sich einander aus. Aber daran müsste Saul als Mensch nicht zugrunde gehen. Gott sucht das Leben von Saul zu retten, indem er ihm David schickt, seinen Gesalbten. In David unter seiner Herrschaft kann Saul zurückfinden in die Gerechtigkeit Gottes. Wie wir in Jesus Christus unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft des Gesalbten, die Gerechtigkeit Gottes finden können, unter seiner Herrschaft. Das Einzige, was Saul tun müsste, ist es, dem Gesalbten David zu vertrauen und es akzeptieren, dass er König ist, dass er der Gesalbte ist, dass er der Herrscher ist. So wie auch wir dem Gesalbten Jesus Christus einfach vertrauen dürfen und seine Herrschaft in unserem Leben annehmen, dann macht Gott uns gerecht. Bringt er unsere Beziehung mit ihm in Ordnung, wenn wir Ja sagen zum Gesalbten, zu Jesus. Doch wie kann Saul, wie können wir vertrauen? Man kann das nicht einfach. Da habe ich manchmal Mühe, von einer Verkündigung, die alles abhängig macht von unserem Glauben und das als irgendwann dann als Werk hervorhebt. Vertrauen ist ein Geschenk, wenn wir das können. Ein Geschenk von Gott. Auch ein Saul kann nicht einfach vertrauen. Dazu verhilft ihm Gott. Dazu verhilft ihm Gott in seiner Gerechtigkeit und Treue. Wie? Indem Gott Gelegenheit schafft. Raum zur Umkehr, wo Saul Gottes Gerechtigkeit und Güte nicht nur schmecken, sondern erfahren kann. Damit er sich bewegt, zu Gott umzukehren. Das erinnert mich an ein Wort im Neuen Testament. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt? Gott bewegt uns durch seine Freundlichkeit, die er uns erfahren lässt, dass wir umkehren. Gott bewegt uns zur Umkehr durch seine Güte. Gott wirkte das, indem er Saul in die Hände von David auslieferte. Das war ein ganz heikler Moment. Es wäre für den Abishai ein leichtes gewesen, ein Speerstoß. Die Sache wäre erledigt gewesen, für David der Weg frei, den Thron Sauls zu beerben. Denn Gott hat ihn ja dazu berufen. Aber David, er war gerecht. Er stand im Willen Gottes. Er achtete das Leben von Saul hoch, heilig. Er war nicht bereit, dieses Leben des Gesalbten anzutasten. Bring ihn nicht um. Wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? David wusste, das möchte Gott nicht. Gott möchte diesen Saul retten. Gott sucht das Verlorene. Saul wurde hier mit der Gerechtigkeit und Treue Gottes konfrontiert, die ihn durch das Handeln Davids am Leben ließ. Dabei musste er seine eigene Ungerechtigkeit erkennen, denn er bekannte daraufhin sofort seine Schuld. Die weitere Geschichte gibt aber zu denken, dass Saul offensichtlich einmal mehr nicht mit ganzem Herzen zu Gott umgekehrt ist. Es ist nicht das einzige Mal. Es gibt eine Parallelgeschichte in der Höhle Engedi, wo Gott auch durch David einem Saul in seiner Güte begegnete. Auch da tat er Buß, Lippenbekenntnis. Er verfolgte David daraufhin weiter. Ein Lippenbekenntnis führt nicht zur Gerechtigkeit, nur die ganze Hingabe des Lebens an den Gesalbten Gottes. Das heißt für uns an Jesus Christus. Wir haben es vorher im Lied gesungen, einen Wunsch, eine Bitte. Ich weiß nicht, was wir uns von Gott wünschen, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn Gott uns das Angebot macht, hey, wünsche etwas. Einen Wunsch. Wir haben es gesungen, dass ich an jedem Tag meines Lebens dir ganz nahe sein darf. In der Beziehung mit dir, dass ich da in Ordnung sein kann. Dass ich dir nahe sein kann. Das ist Beziehung. Das ist Gerechtigkeit. Einen Wunsch. An jedem Tag. Ist es dein Wunsch? Ein drittes, was wir aus der Konfliktbewältigung Gottes lernen, das Herausfordernde in Konflikten. Gott will durch uns Konflikte lösen. Gott will durch uns Konflikte lösen. Der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Das heißt, jedem, der sich dieser Gerechtigkeit, dieser Treue öffnet und sich von dieser Gerechtigkeit und Treue gebrauchen lässt, mit dem Ziel der Wiederherstellung von Beziehungen. Diese Verheißung am Ende der Geschichte von David und Saul macht eines deutlich: Im Ringen Gottes um das Leben derer, die ohne ihn auf eigenen Wegen der Ungerechtigkeit gehen, sucht Gott Menschen, die zu ihm umkehren und die in ihm, in Jesus Christus, die Gerechtigkeit finden, die Beziehung zu Gott. Gott will seine Gerechtigkeit und Treue durch unser Leben, das mit ihm in Ordnung gekommen ist, zu anderen Menschen hin zur Wirkung kommen lassen. Gott wirbt unter uns für den Dienst der Gerechtigkeit. Für den Dienst der Gerechtigkeit. Paulus spricht in 2. Korinther 3 von der Herrlichkeit des Dienstes der Gerechtigkeit. Das ist ein herrlicher Dienst. Dienst der Gerechtigkeit, weil Gott sich darin in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihr Lieben, Gottes Herrlichkeit wird sich in unserer Mitte offenbaren, wenn er den Dienst der Gerechtigkeit durch uns wirken kann. Das heißt so. Von den Glaubensvorbildern heißt es in Hebräer 11, wie sie durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten und der Löwen Rachen verstopften. Gewaltiges, was hier Gott tut und in der Mitte Gerechtigkeit wirken. Wo ich das entdeckt habe, muss ich mich fragen, Hans, hast du eine Ahnung, was das heißt? Das würde sich lohnen, mehr darüber nachzudenken. Die ganze Bibel ist voll von diesem Thema Gerechtigkeit. Was ich heute Morgen über Gerechtigkeit sage, das ist ein ganz kleines Detail. Da ist doch viel mehr. David, auf ihn trifft es zu, dass er Gerechtigkeit wirkte, indem er sich von Gott gebrauchen ließ. Das Herausfordernde in Konflikten in unserem Umfeld, Gott will sie lösen durch unser Leben. Die Frage, sind wir bereit dazu? Was braucht es dazu? Das ist die Schlussfrage. Gott will durch uns Konflikte lösen. Das ist eine enorme Herausforderung. Was braucht es dazu? Ein erstes, Entschlossenheit und Hingabe. Römer 6, 13, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Das heißt, hey, 50% ist zu wenig. Da geht's um alles. Und wir müssen uns dafür entschließen. Das hat mit einer Entscheidung zu tun, die ich vielleicht heute Morgen einmal mehr und ganz neu treffen muss. Jesus Christus, ich will nicht für mich leben. Ich will, dass mein Leben du ganz gebrauchen kannst. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens, deiner Gerechtigkeit. Ich will dir nicht länger im Wege stehen. Nimm mein Leben ganz in deinen Dienst. Herr, eine Bitte habe ich. Lass mich ganz nahe bei dir sein. Im Dienst der Gerechtigkeit braucht es zudem auch Mut und Vertrauen. Gott mutete es David mehrmals zu, gerade der Person zu begegnen, von der sich David wie ein Floh vorkam, wie ein gejagtes Rebhuhn. Das ist kein gutes Gefühl. Gott mutete es dem David zu, der Person zu begegnen mehrmals, vor der er sich zu Tode fürchtete. Der Person, der David nie begegnen möchte. Und Gott trieb diesen David immer wieder in diese Begegnung mit dem Saul. Das ist schlimm, irgendwie. Gott mutete es ihm zu. Der Dienst der Gerechtigkeit verlangte von David Mut und Vertrauen, wo er immer wieder bereit sein musste, sein Leben loszulassen. Es geht nicht um ihn. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt für mich, im Dienst der Gerechtigkeit werden wir nicht in unseren Komfortzonen bleiben können. Das heißt es. Wir müssen bereit sein, wenn Gott es möchte. Wenn Gott es möchte. Dass wir auch den Menschen begegnen und sie konfrontieren mit der Gerechtigkeit, denen wir nie begegnen wollen. Wagen wir es um der Gerechtigkeit Gottes willen. Wir müssen bereit sein, den ersten Schritt zu wagen, uns von Gott führen zu lassen und auch bereit sein, Entbehrungen und Gefahren in Kauf zu nehmen. Unsere älteste Tochter, die eben Mami ist, unseres ersten Enkels, ist verheiratet mit Dani. Die bereiten sich vor für einen Missionseinsatz im Tschad, das ist in Afrika. Und da werden sie mehrere Jahre, so Gott will, werden sie da sein. Waren jetzt 2 Jahre in England, jetzt sind sie zurückgekehrt. Da kam der Sohn zur Welt. Sie leben bei uns 2-3 Monate, eine wunderschöne Zeit. Jetzt sind sie nach Frankreich gegangen. Sie müssen noch neben Englisch noch das Französisch noch ein bisschen vertiefen. Und dann gehen sie in den Tschad. Und müssen sie noch Arabisch lernen. Und als sie letzthin wieder von uns zu Hause gegangen sind nach Frankreich, ich war den Tränen nahe. Also nicht nur nahe, die Tränen kamen auch. Und ich fragte mich, muss das sein? Die hätten ein viel besseres Leben. Er ist Sekundarlehrer, der könnte einen guten Job ausüben und meine Tochter hat auch einen guten Beruf und sie hätten Sicherheit, vor allem für den kleinen Jungen. Was machen die da? Da bekommst du Sorgen als alter Mann. Muss das sein? Aber die Davids-Geschichte macht mir Mut. Diesen Vers, den muss ich als Verheißung lesen. Die Davids-Geschichte macht mir Mut, wenn ich sehe, wie wunderbar Gott Davids Leben bewahrte und ihn aus allen Nöten und Gefahren rettete. Das ist doch das Entscheidende. Gott belohnt Gerechtigkeit und Treue. Gott ist da treu. Ein drittes, was es braucht Demut und Geduld für diesen Dienst. David bekam die Macht, Saul endgültig zu eliminieren und damit die Gelegenheit, seine Karriere als designierten König selbst zu lancieren. Denn Gott gab ihn in seine Hand, aber David verzichtete auf diese Macht. Er überließ es ganz Gott, wie und wann er selbst zur Königsherrschaft gelangen wird. Demut verzichtet auf die eigene Durchsetzung von Macht. Im Dienst der Gerechtigkeit ist Demut unverzichtbar. Im Dienst der Gerechtigkeit kannst du nicht deine Sache durchziehen. Da musst du bereit sein, dass Gott seine Sache durch dich durchziehen wird. Und du musst auf deine eigene Macht verzichten. In dieser Demut brachte David aber auch viel Geduld. In dieser Demut brauchte David viel Geduld. Das gehört dazu. Wie oft machte David einem Saul gegenüber klar, dass er ihm nichts Böses antun möchte. Wie oft zeigte er ihm seine Güte und seine Freundlichkeit und seine Treue. Wie oft hat David dem Saul bewiesen, dass er sein Leben hochachtet. Wie oft verzichtete David auf Rache. Wie oft streckte er ihm seine versöhnende Hand entgegen. Der Dienst der Gerechtigkeit braucht einen langen Atem, den Gott uns schenken möchte. Das können wir auch nicht aus uns produzieren. Es braucht Geduld und sind wir ehrlich, auch wir sind getragen von der Geduld Gottes mit uns. Gott hat Geduld. Bei ihm finden wir Geduld. Und noch ein letztes, was wir brauchen, dann sind wir fertig. Leidensbereitschaft. Ich habe das schon angetönt, dabei bei Mut und Vertrauen. Auch wenn David im Umgang mit Saul, wie gesagt, Gottes wunderbares Wirken erlebt hatte, seine Hilfe, seine Kraft, seine Bewahrung, musste David doch immer wieder tiefste Demütigungen und Entbehrungen über sich ergehen lassen. Wie ein einzelner Floh, wie ein einzelnes Rebhuhn durch die Gegend gejagt zu werden, das ist demütigend. Und wie oft erlebte David Zeiten, das kommt auch in diesem Kapitel 26 zum Ausdruck, wie oft durchlebte er auch Zeiten, wo er sich von Gott total verlassen fühlte. im Zweifel, ob Gott ihn vergessen hat. Das Neue Testament lehrt uns im Zusammenhang des Dienstes der Gerechtigkeit, dass wir auch dabei auch leiden können. Wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Am Schluss der Geschichte lesen wir, und David ging seines Weges, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Das Zuhause der Erwählten, die im Dienst der Gerechtigkeit wirken, ihr Zuhause ist der Weg, die Straße, das Unterwegssein. David ging seines Weges, das ist ihr Zuhause. Wie es uns Hebräerbrief lehrt, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ihr Lieben, Kirche im Volkshaus, seid ihr bereit, euch als Gemeinde von Gott in den Dienst der Gerechtigkeit rufend zu lassen? Ich werde ganz persönlich, bist du persönlich bereit, dich in diesen Dienst der Gerechtigkeit stellen zu lassen? Der Herr wird einem jeden seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Er wird dich belohnen. Amen.